Hallo, liebe Freundinnen und Freunde der Schrifterzähler. Herzlich willkommen hier zur siebten Folge der vierten Staffel. Es ist die letzte der vierten Staffel, aber nicht die letzte Folge der Schrifterzähler. So viel kann ich jetzt schon sagen. Mein Name ist Werner Kleine, der Neutestamentler aus Wuppertal. Und ich begrüße in etwa 3000 Kilometer Entfernung
Till Magnus Steiner, der Alttestamentler hier in der Runde. Und ich freue mich wieder mit dir, Werner. Diesmal keine biblische Geschichte an sich, also keine Passage aus der Bibel neu und anders zu erzählen, sondern wir haben gesagt, wir versuchen mal was anderes. Wir nehmen eine Figur, die zentral ist, in diesem Falle Johannes den Täufer, und erzählen seine Geschichte neu. Also es geht nicht um einen Bibeltext, sondern wir verfolgen eine Gestalt durch die Bibel. Ich weiß ja nicht, was Werner gemacht hat, aber wir nähern uns Johannes dem Täufer und gucken mal, welche neuen Perspektiven wir auf ihn gewinnen können.
Und bei Johannes dem Täufer muss man sagen, da haben wir Christen meistens eine Brille auf, weil er im Neuen Testament, speziell in den Evangelien, ja immer als der große Vorläufer Jesu dargestellt wird, der immer auf Jesus verweist, der nicht wert ist, ihm Schuhe zu lösen und so weiter und so weiter. Viele kennen dieses Bild von dem Isenheimer Altar, wo der Johannes mit diesem überlangen Zeigefinger auf den Gekreuzigten zeigt. Und dann wird er noch in der Bibel, im Lukas-Evangelium, als Verwandter Jesu dargestellt und so weiter. Da ist ein Bild, das wir im Kopf haben, wo man eigentlich sagen kann, ist doch alles klar. Man darf aber nie vergessen, dass die Bibel, das Neue Testament, das Alte auch, aber hier geht es ja eher um eine neutestamentliche Erzählung, eine Tendenzschrift ist. Das ist keine objektive Berichterstattung über eine Figur, sondern hier wird eine Figur, in dem Fall der Täufer, aus christlicher Sicht dargestellt und eingeordnet. Was wir schon hören ist, der hat einen Jüngerkreis und die kommen immer zu Jesus und fragen, bist du der auch, für den wir warten? Also alles wird auf Jesus fokussiert. Aber man kann sich natürlich die Frage stellen, wenn der einen Jüngerkreis hat und wenn die zu Jesus kommen und fragen den, da muss doch noch irgendwas anderes im Busch sein. Und das ist es tatsächlich, denn der Täufer war durchaus auch eine messianische Figur, Johannes der Täufer, der einen Jüngerkreis um sich hatte, die in ihm den Messias sahen. Es gibt außerbiblische Schriften. Wir haben historisch einiges über Flavius Josephus. Der schreibt in den jüdischen Altertümern so gut zwei Absätze zu ihm. Da kommt auch der Konflikt mit Herodes zum Vorschein, der ja im Neuen Testament auch da ist. Der ist unter Herodes hingerichtet worden. Und es gibt eine Schrift, die Sidra Rabba. Das ist eine mandäische Schrift aus dem 6. Jahrhundert, die kein gutes Bild von Jesus zeichnet. Wie kommt das? Die Mandäer sind in einer gewissen Weise die Nachfahren des johannäischen Jüngerkreises. Und johannäisch meine ich jetzt hier des Täuferjüngerkreises, nicht dem des Evangelisten, des Täuferjüngerkreises. Daraus ist eine eigene Religion entstanden, die wir heute noch im Nahen Osten finden. Und die verehren nicht Jesus, sondern Johannes den Täufer als ihren Messias. Und das Interessante ist, wenn man die Sidra Rabba liest, dann merkt man, das ist auch eine Tendenzschrift, da kommen die Christen nur nicht gut weg, da ist Jesus ein Hochstapler. Wir haben also zwei konkurrierende Jüngerkreise zur Zeit Jesu mit zwei sehr herausragenden Figuren, die miteinander im Widerstreit lagen. Vielleicht lagen noch nicht mal Jesus und Johannes so sehr im Widerstreit miteinander, aber die Jüngerkreise. Jetzt rede ich schon ziemlich lang, aber eins muss ich noch erwähnen, denn in der neutestamentlichen Wissenschaft gibt es immer noch einen großen Streit, weil dieser Jesus ja zum Jordan geht, um sich von Johannes taufen zu lassen. Und im Neuen Testament ist das Fanal, mit dem Jesus sein öffentliches Wirken beginnt. Danach geht er in die Wüste, wird dort versucht und dann fängt er mit seinem Verkündigen in Wort und Tat an. Und da gibt es immer noch einen Streit, ist Jesus möglicherweise ursprünglich mal ein Johannes-Jünger gewesen? Ich persönlich bin der Meinung, nein, weil die doch in Botschaft und Außenwirkung sehr unterschiedlich sind. Die Wege haben sich auf jeden Fall gekreuzt, es sind Zeitgenossen und der Streit hört eigentlich nicht auf. Wie gesagt, ich bin der Meinung, Jesus ist kein Johannesjünger gewesen, aber ich weiß nicht, wie du das siehst.
Ich habe erstmal festgestellt für mich bei der Vorbereitung dieser Folge, wie schwierig Johannes der Täufer wirklich zu greifen ist und wie sehr man Abstand nehmen muss von den Evangelien, um dieser Figur nahe zu kommen. Deshalb, ob Jesus der Schüler war, stellt sich bei mir gar nicht, sondern das merkt man auch gleich bei meinem Text, ich kämpfe erstmal damit überhaupt, wer ist dieser Johannes der Täufer? Und du hast gerade schon alle wichtigen Punkte, die ich auch bei der Vorbereitung für mich beackert habe, aufgeführt. Wenn wir bei Josephus nachlesen, da sehen wir relativ wenig von Jesus, aber man merkt direkt, Johannes der Täufer war eine Figur, die bewegte die Massen. Das Volk glaubte ihm. Es kam zum Konflikt mit den Großen. Da merkte man, Johannes Täufer war eine Gestalt, die damals wahrgenommen wurde und Geschichte geschrieben hat. Und wenn man dann genau liest, merkt man ja, man kann es ja auch so lesen bei den Evangelien. Irgendwie, Jesus steht im Schatten Johannes des Täufers und die Evangelisten sind beschäftigt, diesen Jesus erstmal aus dem Schatten von Johannes Täufer dem rauszuholen. Und das findet man sehr schön zum Nachlesen, wenn man mal wirklich die Taufszene bei den vier Evangelien nachguckt. Markus erzählt doch, ja, Johannes taufte den Jesus. Da muss man schon fragen, warte mal, wieso lässt sich denn der Stärkere taufen von Johannes? Wieso braucht überhaupt der Sohn Gottes, der Sohn David, warum braucht er überhaupt eine Taufe? Tja, genau diese Frage haben sich dann die anderen Evangelisten gestellt. Und dann kommt auf einmal, im nächsten Evangelisten kommt dann Johannes entgegen und sagt, Jesus, ich kann dich doch überhaupt nicht taufen, du bist doch der Größere. Und bei Johannes wird diese Taufe dann gar nicht mehr irgendwie erwähnt, beziehungsweise die treffen aufeinander, aber ob er getauft wurde, steht da gar nicht mehr. Da merkt man schon, da war was am Brodeln. Johannes war so eine große Gestalt, die musste man irgendwie in den Griff bekommen, damit Jesus größer erscheint. Und das finde ich super spannend.
Du hast völlig recht. Man merkt an, wie dieser Jüngerkreis Jesu um Anerkennung buhlt. Mit 2000 Jahren Kirchengeschichte im Rücken und Rezeptionsgeschichte des Neuen Testamentes scheint das doch alles klar zu sein. Nein, das war zu den Zeiten, wo das geschrieben wurde, alles andere als klar. Doch da hast du recht. Dieser Johannes der Täufer muss eine wuchtige Erscheinung gewesen sein, der laut war, der sich mit den Mächtigen angelegt hat und der an Einfluss so groß war, wahrscheinlich, weil er die schon eine sehr große Menschenmenge eben angezogen hat und diese Menschenmenge faszinierte, die Mächtigen vor ihm Angst hatten. Heute würde man ihn vielleicht als Influencer bezeichnen, der politische Macht entsprechend ausübt, sodass ein gewisser Herodes nicht an ihm vorbeikommt, weil Herodes in seiner Lebensführung, ja, heute würde man sagen, wenn man Flavius Josephus liest, wie Herodes seine Gattin, die Tochter des Königs Aretas, der aus dem Nachbarreich stammt, kaltstellt, um Herodias, die aber auch irgendwie die Frau seines Stiefbruders ist. Das ist Seifenoper. Seifenoper at its best, nur live im Leben geschrieben. Und Johannes der Täufer geht dagegen an. Und Herodes hat offenkundig nicht die Nerven, diesen Menschen einfach zu ignorieren. Nein, der muss aus dem Weg. Das ist schon eine starke Geschichte, die da in sich schon stark erzählt wird. Und dann kommt hinzu, wir Christen haben unsere eigene Sicht auf diese Dinge. Und ja, das kollidiert eigentlich miteinander. Und wie gesagt, du hast es völlig zu Recht gesagt, das Neue Testament, insbesondere die Evangelien, sind aufs Äußerste bemüht, Jesus da den Vorrang zu geben.
Und der andere Hinweis, den du schon gegeben hast, auf die Mandäer, ist genau deshalb spannend, weil die Mandäer, diese Gruppe, die Johannes den Täufer als ihre Gründungsfigur mit ansieht, die ist so circa im 2. bis 3. Jahrhundert in der Region vom Irak entstanden. Die setzt eben komplett anders an, sozusagen Fake History. Für uns würden wir sagen als Christen, was wäre, wenn Johannes der Täufer sich durchgesetzt hätte und nicht Jesus? Wenn man die Schriften von denen liest, ist eben Jesus wirklich sozusagen der Lügner. Und Johannes der Täufer hat die eigentliche Heilsgestalt, den anderen, getauft. Und dann kam die große Erkenntnis. Die Mandäer sind so eine gnostische Richtung, sehr kompliziert, kann man sich gerne einlesen. Wir werden auch unten eine Podcast-Folge darüber verlinken, die super spannend war für mich bei der Vorbereitung zu hören. Aber wenn man mal von dem Gedanken herkommt, da gibt es eine Religionsgemeinschaft, die sagt, nee, Johannes der Täufer war der Wichtigere. Die haben auch eine Geschichte von 2000 Jahren. Wenn die sich durchgesetzt hätten, dann sähe die Welt anders aus.
Und er hat, das spielt gleich in meiner Geschichte eine Rolle, eigentlich die größeren Chancen, als Messias anerkannt zu werden, weil unser Jesus wird gekreuzigt. Deswegen kann er eigentlich nicht der Messias sein. Nach Deuteronomium 21,23 ist das eigentlich ausgeschlossen. Juden tun sich bis heute ja schwer damit, Jesus als Messias anzuerkennen. Nicht nur deshalb, aber eben auch wegen dieses Hinweises in der Tora, dass einer, der am Holze hängend stirbt, ein von Gott Verfluchter ist. Johannes der Täufer ist enthauptet worden. Das hätte schon mal auf jeden Fall bessere Chancen auf den Messias-Titel. Das spielt mir gleich bei mir eine Rolle in der Geschichte.
Und bei Josephus merkt man das auch deutlich. Der Tod Johannes wird in der Auslegung von Flavius Josephus eben bestraft. Eine Gottesstrafe folgt, die Herodes Antipas trifft. Ist auch wieder andere Geschichtserzählung. So, jetzt bin ich aber gespannt. Ich kenne deine Geschichte ja nicht, aber ich will sie hören. Los, Werner.
Dann lege ich mal los. Mein Name ist Paulus, Saulus Paulus. Ich bin Sonderermittler im Dienst des Hohepriesters in Jerusalem. Die religiöse Ordnung ist schon lange keine mehr. Immer neue Gruppierungen tauchen auf und stiften Unruhe. Sie verführen die Menschen und halten sie davon ab, den einen, den wahren Gott Israel, so zu verehren, wie es sich gehört. Da gibt es Essener, die nicht nur sehr asketisch leben, sondern allein schon durch ihre radikale Kritik am Tempelkult verdächtig erscheinen. Da sie aber zurückgezogen sind, stören die weniger. Aber es gibt andere, die problematischer sind in diesen an Messias nicht armen Zeiten. Dieser Joshua von Nazareth etwa, der vor 3 Jahren gekreuzigt wurde, war auch so einer, der vorgab, das Reich Gottes aufbauen zu wollen. Ja, er behauptete frech, den Tempel niederzureißen und in 3 Tagen wieder aufzubauen. Die Berater des Hohepriesters hatten gefordert, ihn aus dem Weg zu räumen, zumal er kurz vor dem Pessachfest einen richtigen Angriff auf den Tempelkult inszeniert hatte. Nicht nur, dass die Römer im Trubel des Festes keine Unruhen duldeten, auch das Volk schaute zu diesem Nazarener auf. Der Hohepriester ordnete an, ihn aus dem Weg zu räumen. Die Römer brachten ihn schließlich ans Kreuz. Braucht es mehr Beweise, dass dieser galiläische Hochstapler nicht der Messias sein konnte? Es heißt doch in der Weisung Adonais, ein Gehängter ist ein von Gott Verfluchter. Nie und nimmer kann ein Gekreuzigter der Messias sein. Da können seine Anhänger, diese verfluchten Christen, wie sie sich in Antiochia nennen, noch so sehr behaupten, er sei von den Toten auferstanden. Das ist das Einzige, das ich aus diesem Stephanus herausbekommen habe, bevor er gesteinigt wurde. Dieser Glaube des neuen Weges in Antiochia. Ich glaub, mich tritt ein Pferd, mich soll der Blitz treffen, wenn das wahr sein sollte. Das sind doch alles Betrüger. Die haben den Leichnam doch aus dem Grab gestohlen und behaupten nun, er sei von den Toten auferstanden. Ich bin unterwegs nach Antiochia. Der Hohepriester hat mich mit Empfehlungsschreiben ausgestattet, damit ich von den Synagogen vor Ort unterstützt werde. Jetzt bin ich kurz vor Damaskus. Aber diese Nazarener sind ja nicht die einzigen Wirrköpfe, die den wahren Weg Hashems verlassen haben. Ein anderer Unruhestifter war dieser Jochanan. Dem Vernehmen nach stammt er wie dieser Joshua aus Galiläa. Meine Ermittlungen aber haben eher zutage gefördert, dass er aus unserem priesterlichen Geschlecht stammt. Sein Vater Zacharias stammt von Abija ab, dem Ahnvater der 8. Priesterklasse, die im 2. Tempel turnusmäßig Dienst am Heiligtum tun. Auch seine Mutter Elisheva ist von edler Herkunft, entstammt sie doch dem Geschlecht Aarons. Kaum vorzustellen, dass diese vornehme Familie aus Galiläa stammt. Kann von dort wirklich etwas Gutes kommen? Sei es drum. Es sind unruhige Zeiten, um sich dies geboten. Die religiösen Hitzköpfe wiegen das Volk auf, ziehen die Scharen an, stellen den Tempel in Frage und die Priester sowieso. Wenn der Tempel fällt, wenn das Volk sich nicht mehr zu diesem Zentrum unserer Identität wendet, dann sind wir verloren. Genau deshalb hat mich der hohe Priester ja mit der Sonderermittlung beauftragt. Und die Jochaniten, die dem Volk permanent den Kopf waschen, und das im wahrsten Sinn des Wortes, sind um keinen Deut besser als diese Christen. Ein gekreuzigter Messias, ich fasse es nicht. Immerhin, die Leute des Jochanan Bar Zacharias mochten die Jüngerschaft des Joshua auch nicht. Die Wege Joshuas und Jochanans müssen sich irgendwie gekreuzt haben. Jochanan hatte es schon zu einiger Berühmtheit gebracht. Er lebte asketisch und zurückgezogen in der Wüste östlich des Jordan. Vor allem in Perea hielt er seine, das muss man schon anerkennen, imposanten Bußpredigten. Er galt dem Volk als edler Mann, der die Juden anhielt, nach Vollkommenheit zu streben. Er mahnte sie, umzukehren und Gerechtigkeit gegeneinander und Frömmigkeit Gott gegenüber zu üben. Wer sich dann von ihm im Jordan untertauchen ließ, werde rein sein. Aber die Taufe wäre nicht wirksam ohne die innere Umkehr. Sie werde Gott nur angenehm sein, wenn die, die die Taufe begehrten, sie zur Heiligung des Leibes, nicht aber zur bloßen Sühne für ihre Sünden anwendeten. Ein äußeres Zeichen für eine innere Haltung, nicht schlecht. Ich muss sagen, das imponierte selbst mir. Ich habe sogar überlegt, mich von ihm taufen zu lassen. Schließlich bin ich selbst Pharisäer aus der Schule Gamaliels, am 8. Tag beschnitten aus Israels Geschlecht vom Stamm Benjamin, ein Hebräer von Hebräern. Die Taufe konnte nicht schaden. Verstörend aber waren seine Beschimpfungen. Ihr Schlangenbrut, wer hat euch denn gelehrt, dass ihr dem kommenden Zorngericht entrinnen könnt? Wahrlich, der Mann nahm kein Blatt vor den Mund. So machte er sich nicht nur Freunde. Wie lange er schon so vor sich hin wirkte, weiß man nicht genau. Vor etwa 6, 7 Jahren nahm man ihn öffentlich wahr. Er gewann an Einfluss und er gewann Jünger, Schüler, die er ausbildete, seine Botschaft weiterzutragen. Er lebte als Asket, ließ es sich aber mit Heuschrecken und wildem Honig gut gehen. Und was seine Kleidung aus Kamelhaar anging, nun, man kann auch in der Askese eitel sein. Billig war der sicher nicht gewesen. Irgendwann kam wohl auch dieser Joshua vorbei. Er wollte ihn sehen. Manche munkeln sogar, sie seien Ur-Urgroßcousins gewesen. Klar, zwei Messias mit Blutverwandtschaft. Die Leute glauben auch, was sie glauben wollen. Jedenfalls ließ sich dieser Joshua von ihm taufen. Danach ging es bei ihm los. Auch er fing an, öffentlich zu predigen. Auch er sammelte Jünger um sich. Auch die tauften. Allerdings auf den Namen Jesu keine Umkehrtaufe. Er selbst taufte wohl nicht. Auch die Predigten Jesu waren anders. Er sprach vom Reich Gottes und dass jeder es erlangen könne, der sich nur aufrichtig zu Gott hinwende. Das war anders als diese aufrüttelnden Reden des Johannan. Und doch ist es wohl die Taufe Johannans gewesen, die etwas in ihm ausgelöst hatte. Die Jünger Johannans jedenfalls munkelten über ihn. Als Johannes am Jordan die Taufe vollzog, kam dieser Joshua von Nazareth, ging in Demut einher, empfing die Taufe des Johannan und wurde durch dessen Weisheit weise. Dann aber verdreht er die Rede des Johannan, veränderte die Taufe im Jordan und predigte Frevel und Trug in der Welt. Dieser Joshua wird die Völker spalten. Seine 12 Verführer ziehen jetzt in der Welt umher. In jedem Zeitalter bewährt euch ihr Wahrhaftigen. Ich liebe so etwas ja. Wie sagen die Römer? Divided impera. Teile und herrsche. Jedes Reich, das in sich gespalten ist, wird veröden und eine Stadt und eine Familie, die in sich gespalten ist, wird keinen Bestand haben. Vielleicht müssen wir einfach nur abwarten und die beiden Bewegungen zerlegen sich gegenseitig. Freunde werden die jedenfalls nicht mehr. Da können die Jünger Joshuas, diese Christen, noch so sehr behaupten, Johannan hätte auf ihn als wahren Messias verwiesen, dessen Schnürsenkel zu lösen er nicht würdig wäre. Sicher, es gab einige von den Jüngern Johannans, die auf die Seite Joshuas wechseln wollten. Die harten Reden Johannans waren nur schwer zu ertragen. Die Verheißung eines nahen Reiches Gottes war da einfach verdaulicher. Aber zurück zu Johannan. Der nahm, wie gesagt, kein Blatt vor den Mund. Mit moralischer Überheblichkeit erhob er sich über alle und jeden. Er, der selbsternannte Prophet des Ewigen, wusste einfach, was gut und böse ist. Er hatte wohl selbst zu viel von den Früchten des Baumes der Erkenntnis genascht. Und man weiß ja, was das bringt, den Tod. So hat es der Ewige doch selbst im Garten Eden gesprochen. Und so geschah, was geschahen musste. Viel Volk und noch mehr Aufmerksamkeit. Das konnte auch den Mächtigen nicht verborgen bleiben. Auch Herodes Antipas hatte schon von Johannan gehört. Der König war beim Volk nicht beliebt. Perea, wo Johannan wirkte, gehörte zu seinem Herrschaftsgebiet. Nicht weit entfernt in Petrea herrschte Aretas. Dessen Tochter hatte Herodes Antipas geheiratet. Während einer Reise nach Rom, wo er als Vasall Kaiser Tiberius Bericht erstatten musste, lernte er Herodias kennen. Die war mit seinem Stiefbruder verheiratet, der ebenfalls Herodes hieß. Er verfiel ihr und wollte sie heiraten. Nur war die Tochter Aretas im Weg. Er musste sie verstoßen. Die aber hatte Wind von den Machenschaften ihres Noch-Ehemannes bekommen und verlangte nach Machaerus, einer Festung zwischen den Gebieten des Herodes und des Aretas, eigentlich schon auf dessen Gebiet gelegen, gebracht zu werden. Als sie dort ankam, war alles für ihre Weiterreise vorbereitet. So entzog sie sich dem Zugriff des Herodes. Aretas aber wütete. Das ganze Volk zerriss sich das Maul über diese schlüpfrige und infame Geschichte. Moralisch war Herodes unten durch. Aber er hatte die Macht. Johannan jedenfalls wetterte und wütete gegen Herodes. Und das Volk hing an seinen Lippen. Herodes jedenfalls fürchtete Johannan, dessen Ansehen das seine weit in den Schatten stellte. Er hielt es für besser, ihn aus dem Weg zu räumen. Wer weiß schon, wie das Volk sonst noch reagieren würde. Er hatte schon genug Ärger mit Aretas. So ließ er Johannan verhaften, in Ketten legen und hinrichten. Die Umstände der Hinrichtung sind nicht genau bekannt. Es gibt Gerüchte, dass Salome, die Tochter der Herodias, von dieser angehalten worden sei, nicht nur Herodes den Kopf zu verdrehen. Auch Johannan sollte den Seinen verlieren. Salome soll verführerisch getanzt haben, dass Herodes ihr einen Wunsch gewährte. Sie soll den Kopf Johannans gefordert haben, der ihr auf einem silbernen Tablett gebracht worden sei. Aber das sind unbestätigte Gerüchte, die nicht unabhängig geprüft werden können. Ich bin schließlich Sonderermittler des Hohepriesters und muss mit dem Verstand arbeiten. Jetzt haben wir zwei tote Messias-Prätendenten, Joshua von Nazareth und Johannan den Täufer. Der eine kann kein Messias sein, starb er doch am Kreuz. Der andere hat da bessere Karten. Beide haben starke Bewegungen in Gang gesetzt, Jüngerschaften, die bis heute miteinander konkurrieren. Die einen schmähen Joshua und behaupten sogar, er wäre nichts ohne Johannan gewesen. Ja, Er habe sogar bei ihm gelernt, mit Verlaub, das halte ich für doch weit hergeholt. Zu unterschiedlich das Reden, zu unterschiedlich das Handeln. Während sich der eine für seine ausgestellte Askese bewundern ließ, pflegte der andere den frivolen Kontakt mit Fressern, Säufenzöldern und anderen Sündern. Sogar mit Huren führte er Gespräche. Askese war Joshuas Sache wohl nicht. Nein, die beiden könnten unterschiedliche nicht sein. Außerdem steht bei Joshua die Person doch sehr im Mittelpunkt. Seine Jünger taufen bis heute auf seinen Namen. Und sogar einige der ehemaligen Jünger Nochanans wechseln die Seiten und folgen den Jüngern Joshuas. Sie sahen, dass dieser Joshua Blinde sehend machte, Lahme gehend und Aussätzige rein. Sie sahen die Verheißung unserer Propheten erfüllt. Ich sage, Blasphemie! Das Kreuz ist Beweis genug, dass dieser Nazarener ein Scharlatan gewesen sein muss. Johanan hingegen hat Fehler gemacht. Er hat den Mund einmal zu viel vollgenommen. Aber sind nicht alle Propheten so gewesen? Haben nicht alle wahren Propheten dieses Schicksal geteilt? Er hat den Kopf verloren. Er ist getötet worden, aber nicht am Kreuz. Wenn überhaupt, hätte er mehr Anspruch, der Messias zu sein. Und doch bröckelt seine Bewegung, aber sie ist noch da. Ich muss jetzt weiter. Ich, Paulus, Saulus Paulus, Sonderermittler im Dienst des Hohepriesters. Ich muss nach Antiochia, wo diese Jesus-Jünger anfangen, Heiden zu taufen und behaupten, sie würden jetzt zum auserwählten Volk gehören. Und das, weil der Gekreuzigte auferstanden sei. Gott habe seine eigene Weisung vervollkommnet. Unerhört! Blasphemie! Die muss ich ausheben mit Stumpf und Stiel. Bald werde ich in Damaskus sein. Zeit für eine Pause. Ich bin müde. Es ist wirklich ein merkwürdiges Wetter. Sonne und Donner. Ich muss schnell nach Damask. In diesem Moment schlug der Blitz bei Saulus Paulus ein. Er fiel vom Pferd und behauptete später, er habe dort erkannt, wer wirklich der Messias sei. Aber das ist eine andere Geschichte.
Meiner Ansicht nach ist es ein wunderbarer Kunstgriff, durch Paulus, diesen Pharisäer, in dem Moment, wie du ihn erzählst, auf beide Bewegungen gucken zu lassen. Weil damit schaffst du das, dass du unser Bild brichst, was wir ja so durch dieses Neue Testament haben, dieses Vorbereiter, Vollender etc. Nein, wir haben da zwei Gruppen in der damaligen Zeit, auch nicht die einzigen Gruppen, sondern wir haben da zwei Gruppen, die verschieden auf die Welt blicken. Man kann es genau auf den Punkt bringen. Johannes der Täufer verkündet dieses Gericht, die Umkehr. Dieser Bußprediger, du hast ja auch schon das schöne Wort der Schlangenbrut anklingen lassen. Ne? Er beschimpft die Leute. Und auf der anderen Seite die Christen, die dann glauben, dass andere Wortwahl, das Reich Gottes nahe ist. Die Jesus sich zu den Menschen zugewendet haben. Da sind zwei Theologien, die aufeinander prallen. Und wenn man von außen drauf guckt, so wie du es mit uns gemacht hast, durch die Augen eines Pharisäers, da sind zwei Sachen in Bewegung, die so ein bisschen wegbröckeln von dem, was normal damals in der Zeit ist, wobei auch die Pharisäer ja eine Reformbewegung sind. Aber das gibt uns diese Möglichkeit zu sagen, ja, da war so viel in Bewegung in der damaligen Zeit und so viel Konkurrenz untereinander. Und wenn wir das ernst nehmen und dann zurückkehren zu den Evangelien, dann liest man diese Geschichten eben anders. Ja.
Das ist das, was ich vorhin eingangs gesagt habe, dass wir haben eben Tendenzschriften. Ne? Die sind aus christlichem Stall, die sind aus christlichem Kontext, die sind für Christen geschrieben und die haben die christliche Perspektive auf dieses Thema. Wenn die Evangelien eine Zeitung werden, dürfte dann nicht draufstehen, unabhängig und so weiter. Ne? Die haben eine eindeutige Perspektive und haben eine klare Meinung zu diesem Thema, ordnen das ein. Wir heute bezeichnen es als Wort Gottes, als wenn es vom Himmel gefallen wäre, damit alles klar wäre. Aber in der Entstehungsgeschichte ist das alles andere als klar. Es ist unsere Sicht auf dieses Thema. Wir haben die Sritra Rabba schon erwähnt. Die hat komplett die gegenteilige Sicht. Diesen freiheitlichen Passus hatte ich in meiner Geschichte auch drin, als gewissermaßen Zeugenaussage der Johannesjünger. Und du hast schon erwähnt, ich habe in dem Text ja ganz kurz die Essener erwähnt, aber es gab viele, viele andere Bewegungen in der Bibel. Du hast die Pharisäer erwähnt, eigentlich eine Reformbewegung. Paulus selber bezeichnet sich ja als Pharisäer. Wir hatten die Sadduzäer. Es gab viele andere Bewegungen, auch andere Messias-Bewegungen, die da waren. Das war eine sehr religiös, sehr aufgewühlte Zeit damals in der Levante. Und so gesehen muss man von außen betrachtet sagen, war diese Jesus-Bewegung, aus der wir als Kirche, aus der wir als Christen hervorgegangen sind, eine von vielen Erscheinungen, die man eigentlich ignorieren konnte. Das taucht im Neuen Testament ja sogar an einer Stelle auf, wenn einer aus dem Hohen Rat sagt, wartet doch einfach ab, wenn Gott seine Hand drauf hält, dann werden die Bestand haben, die werden sonst irgendwie verschwinden, wie viele andere auch verschwunden sind. Wenn das wahr ist, dann muss man sagen, ja, Jesus Christus ist der Messias, aber die Mandäer geht es auch noch immer. Also diese Johannesjünger sind nicht wirklich untergegangen. Sie haben es nicht zahlenmäßig zu der Größe gebracht wie die Christenheit, aber verschwunden sind die eben auch nicht. Und da haben wir zwei Figuren, die in sich jede hochinteressant sind, von der man von beiden sagen muss, die haben auch Einfluss gehabt, denn auch Jesus hat ja eine Begegnung mit dem Herodes. Er soll ja da vor seinen Augen Wein zu Wasser verwandeln und er ist derjenige, Herodes ist derjenige, zu dem Pilatus Jesus, den verhafteten Jesus, ja bringen lässt. Also da ist diese Wege von Johannes und von Jesus kreuzen sich, laufen teilweise parallel, spielen in einer sehr hoch aufgeladenen Zeit, haben zwei Jüngerschaften hervorgebracht, zwei Persönlichkeiten, die Gemeinsamkeiten haben, unterschiedlicher aber nicht sein können. Ja, und die ihre ganz eigene Wirkweise gehabt haben. Wir Christen haben einen sehr begrenzten Blick darauf. Durch die anderen Texte, Flavius Josephus, Sidra Rabba, kann man diesen Blick erweitern. Aber so richtige Beschreibungen, wie man die heute hätte, heute würde das alles auf Instagram wahrscheinlich live begleitet. Das ist so ein bisschen wie, wir haben ein altes Haus, da ist eine Scheibe, wir machen so ein bisschen den Staub weg und gucken rein. Da kann man natürlich ein bisschen was draus erzählen, was ist damals so wirklich passiert.
Man muss auch bedenken, wir haben das doppelte Problem. Wir haben im Neuen Testament eben eine Tendenzschrift, die sozusagen von Jesus ausgehend auf Johannes den Täufer guckt. Aber auch bei Josephus. Josephus hat ja geschrieben für die Römer. Er wollte zum Beispiel Johannes den Täufer als Philosophen darstellen. Ja. Er ist wenig von der apokalyptischen Idee, sondern er ist eben der große Ethiker, Moralist. Ich möchte aber noch einen Punkt, ich glaube, den müssen wir einfach ansprechen in der Folge, ansprechen. Also ich will einen Punkt bei dir ansprechen. Du hast nämlich einen wunderbaren Satz in den Mund des Paulus gelegt. Da habe ich mir extra wortwörtlich aufgeschrieben und darüber müssen wir reden. Dein Paulus sagt nämlich, vielleicht lasse ich mich ja auch taufen, die Taufe könnte ja nicht schaden oder kann ja nicht schaden. Ich finde den Satz großartig, weil, okay, wir nennen ihn Johannes den Täufer, aber uns ist gar nicht bewusst, was für ein geniales prophetisches Zeichen Johannes damals da auferrichtet hat, was ja im Endeffekt, wir taufen auch als Christen, das kommt ja auch nicht von irgendwoher, ne? Das ist genau dieses Scharnierstelle. Johannes der Täufer hatte etwas Geniales sich ausgedacht. Es war ja nicht untypisch, dass man sich wuscht damals. Das war ja sogar religiös bedeutend. Zum Beispiel haben wir über Qumran geredet. Da gab es ganz viele Taufbäder. Die nennen wir bis heute noch im Judentum Mikwe, Mikvot. Da war typisch, man ging als Jude ins Wasser rein, tauchte sich unter. Das bedeutet ja die Taufe eigentlich. Man tauchte sich unter und ging wieder raus. Nicht, weil man vorher irgendwie beim Schlachter war und blutverschmiert war, nicht, weil man im Garten gearbeitet hat, sondern um rein zu werden, um kultische Reinheit zu erlangen. Und das war etwas, was man immer wieder machte. Eben auch, um kultfähig zu sein. Um am Tempel sein zu können, brauchte man ja diese Reinheit. Also gehört es dazu, sich zu waschen. Und es gab andere Messias, die genau das predigten. Wascht euch, wascht euch, wascht euch. Aber jetzt merkt ihr, bei allem, was ich gerade gesagt habe, da handelt die Person selbst. Johannes der Täufer wurde eben zu dem Täufer. Er taufte andere. Er tauchte andere in Wasser und benutzte das als Symbol. Jetzt aber nicht allein für den Zugang zum Tempel, allein für den Kult, sondern er ging weit weg vom Tempel. Er, der wahrscheinlich aus einer Priesterfamilie stammte, ging hinaus in die Wüste und sagte, Leute, es ist Zeit umzukehren. Und das ist diese Handlung, die bewirkt das nicht, sondern die zeigt euch das. Ihr werdet rein, wenn ihr umkehrt und wenn ihr aus dem Wasser rauskommt, durch den Jordan hindurch, dann fängt ein neues Leben an. Dann müsst ihr auch umkehren, dann müsst ihr euch das beweisen. Das ist ein großartiges Symbol in der damaligen Zeit, was gewisse Kritik am Tempel äußert, aber zugleichzeitig einfach eine Realität des praktizierten Judentums in der damaligen Zeit aufnahm. Großartiges Symbol.
Ja, und gleichzeitig ging eine reine Äußerlichkeit. Es muss ein innerer Vollzug vorher stattgefunden sein. Also das Äußerliche kann man für sich machen, aber das Innere ist eigentlich das für Gott, sodass der äußere Vollzug einen inneren Wandel schon bestätigt. Du hast schon gesagt, wir Christen haben die Taufe nicht erfunden, sondern dieses Untertauchen selber ist im Judentum selber rituell ja vorgesehen, in den Mikvot, wo du das heute gesagt hast. Auch hier in der Synagoge hier in Wuppertal-Barmen gibt es eine Mikve. Ich weiß nicht, ob die noch regelmäßig benutzt wird, aber sie gibt es zumindest. Das Untertauchen unter Wasser war für Johannes schon ein Symbol. Er hat es symbolisch aufgeladen durch diese Botschaft. Der innere Vollzug wird durch eine äußere Reinigung bestätigt. Und das ist bei uns Christen ja nicht anders. Eine christliche Taufe besteht ja nicht dadurch, dass wir Wasser über den Kopf gießen oder dass man sich untertaucht, sondern durch das entsprechende Deuterwort. Und das lautet jetzt halt, damit man eine gültige Taufe hat, muss man ja auf Vater, Sohn und Heiliger Geist getauft sein. Die trinitarische Taufformel muss erwähnt sein. Jetzt kommt etwas Verstörendes. Wir lesen im Neuen Testament, in meiner Geschichte tauchte das auf, die Taufen auf den Namen Jesu. Das haben wir mehrfach in der Apostelgeschichte, dass die Apostel auf den Namen Jesu tauften. Oder besser betont, auf den Namen Jesu tauften. Da ist noch keine trinitarische Taufformel, weil dieses trinitarische Bewusstsein sich noch gar nicht entwickelt hat. Jetzt könnte man kirchenrechtlich die Frage stellen, haben die ersten Christen überhaupt gültig getauft? Aber das lassen wir sein, denn wir sind ja Bibelwissenschaftler, keine Kirchenrechter. Und das ist das Interessante, da kommt ein neues Deutemoment. Während das, in meiner Geschichte hatte ich das drin, während der Johannes diesen Umkehrritus hat, der eine innere Umkehr, die erfolgt sein muss, vorgängig, quasi äußerlich bestätigt, äußerlich symbolisch vollzieht, machen die Jesusjünger etwas anderes. Sie taufen auf diese Person, auf den Namen Jesu. Jetzt muss man eben zweierlei feststellen. Erstens, die Taufe ist keine christliche Erfindung. Die Taufe als Untertauchritus, das griechische Wort Baptisma, heißt eigentlich, du hast es schon erwähnt, Untertauchung. Das ist, glaube ich, sogar etwas Universelles. Ich weiß gar nicht, ob andere Religionen werden auch entsprechende Wasserriten, Waschriten haben. Also das selber ist noch nicht christlich. Christlich wird sie durch die Formel, die dabei gesprochen wird. Heute eben die trinitarische Taufformel. Und jetzt das Verstörende. Im Neuen Testament lesen wir von einer Taufe auf den Namen Jesu. Und bei der kann man zu Recht die Frage stellen, ich habe das insinuiert in meiner Geschichte. Das ist natürlich hypothetisch, ein bisschen gewagt. Ich fülle eine Leerstelle, weil wir im Johannesevangelium diesen Hinweis haben, auch seine Jünger tauften. Ob das schon zu Lebzeiten Jesu passiert ist, die Frage, da könnte man eine Doktorarbeit mal drüber schreiben. Ich habe es jetzt einfach mal unterstellt, dass zu Lebzeiten Jesu schon auf den Namen Jesu getauft wurde. Und damit wird, und das ist anders als bei Johannes, die Person Jesu schon herausgestellt. Zumindest kurz nach seinem Tod und seiner Auferstehung steht plötzlich ein Bekenntnis zu einer Person im Raum, weniger zu einer Sache, wie es bei Johannes dem Täufer der Fall ist.
Das ist auch ein spannender Unterschied. Bei der Einleitung haben wir viel darüber geredet. Es gibt Schüler Johannes des Täufers, Schüler Jesu, zwei verschiedene Gruppen. Das, was wir erzählt bekommen von Johannes dem Täufer, da ist die Taufe eben kein Weg hinein in eine Jüngerschaft, kein Weg in die Gemeinschaft, sondern das ist ein Weg ins Leben, um entsprechend der Tora, dem Willen Gottes, zu handeln. Wenn ich aber sage, ich taufe auf den Namen, das ist genau das, dann ist die Taufe auf einmal ein Symbol, was mich an die Person, die genannt wird, in dem Fall Jesus Christus, bindet. Das war bei Johannes dem Täufer überhaupt nicht. Da ging es zurück. Bei der Taufe geht es hinein in die Beziehung zu Jesus Christus.
Also der entscheidende Unterschied ist, vielleicht kann man es so auf den Punkt bringen, bei Johannes ist tatsächlich eine Umkehrtaufe, eine innere Haltung, die vollzogen sein muss, wird äußerlich durch die Taufe nochmal rituell begangen oder besiegelt. Im Falle der christlichen oder der jesuanischen Taufe ist es eine Bekenntnistaufe. Ich bekenne mich zu einer Person. Das ist eine ganz andere Zielrichtung, eine ganz andere Stoßrichtung.
Also jetzt sage ich mal was ganz Komisches, aber ich habe nochmal im Neuen Testament nachgeguckt. Es steht doch nirgendwo auch, dass die Taufe Johannes des Täufers ein einmaliger Akt war.
Richtig.
Das insinuieren wir einfach. Okay, aber halt genauso nach einem Jahr kommt jemand zurück, Johannes, ich hab nochmal gesündigt. Bitte, das war ein Fehler, das war nicht von vollem Herzen, ich muss nochmal. Ob Johannes jetzt aber das nochmal gemacht hat?
Ja, also ich erzähle das, wenn ich Taufbewerber auf die Taufe vorbereite, gibt es immer eine Einheit, das ist allgemeine Sakramentlehre. Könnte man das, sage ich nicht so, aber das wäre allgemeine Sakramentlehre. Dann erzähle ich immer, die Taufe, wie auch die Firmung, verleihen einen Charakter in die Libelis, ein unauslöschliches Prägemal. Einmal getauft ist immer getauft, kann man nicht rückgängig machen. Das ist etwas, was man nur einmal im Leben erlebt. Und ich finde es schade, ich bin mit 3 Wochen getauft worden, aber ich habe keine Erinnerung daran. Erwachsene Taufbewerber haben eine Erinnerung an dieses eigentlich doch wichtige Ereignis, wo ja ein Bekenntnis mit verbunden ist. Und dann komme ich irgendwann zur Beichte und ich sage, je nachdem, was Sie so auf dem Kerbholz haben, können Sie jeden Tag beichten oder wöchentlich beichten gehen. Und so ist eigentlich mit der Johannestaufe auch. Und da gibt es in meinen Augen dann eine Verwandtschaft, weil für den Johannes, nach dem, was man von Flavius Josephus weiß, ja aber die Ernsthaftigkeit der Umkehr eine Bedeutung war, die ja vor Gott sichtbar ist. Also es geht wirklich nicht um den äußeren Vollzug, sondern um eine ernsthafte innere Umkehr, eine ernsthafte innere Metanoia. Und das ist bei der Beichte ja eigentlich auch so, ne, dass man die tätige Reue braucht. Also es muss ja wirklich den inneren Willen haben. Also wenn es einen Konnex gäbe, wenn es den gibt, dann hätten wir den im Beichtsakrament, die ungefähr das macht, was die Johannestaufe hat. Und theologisch finde ich für uns Christen, könnte man die Beichte auch als eine Art Wiederherstellung der Taufgnade, sofern das überhaupt geht, ist vielleicht ein bisschen schräg formuliert, aber die Wiederherstellung der Taufgnade, da haben wir eine Schnittmenge, aber bei uns in einem ganz anderen Sakrament als der Taufe.
Und wenn ich das richtig erinnere, ich bin wirklich kein Experte für die Mandäer, aber die taufen immer wieder. Das gehört zu deren Gottesdienst dazu. Das ist keine einmalige Taufe, sondern immer wieder. Das, was du über die Beichte gesagt hast, ist bei denen mit der Taufe verbunden. Es ist immer wieder erneuert, immer wieder eine neue Reinheit, die man mit Umkehr verbindet.
Ja, und das ist ja normal, so sind bei uns Sakramente, bestehen ja immer aus einer Zeichenhandlung und einem deutenden Begleitwort, das festgelegt ist, ne? Und die Zeichenhandlung bei einer Beichte ist ja äußerst spärlich. Das ist ja eigentlich nur die Lossprechung, die aber mit keinem großartigen Zeichen verbunden ist. Eigentlich könnte man da auch noch so ein Wasserrichtes machen. Das wäre natürlich höchst missverständlich, weil das dann wieder an der Taufe erinnern würde. Aber das ist natürlich in der mandäischen Tradition, hast du ja genau das, dass da eigentlich als Zeichen dieser inneren Umkehr quasi immer wieder dieses Tauferlebnis erneuert wird, was bei uns Christen nicht geht.
Ich habe es einleitend schon gesagt, wirklich, Johannes der Täufer ist eine faszinierende Gestalt und da muss noch so viel weiter diskutiert werden zwischen uns beiden, Werner. Aber zwei Sachen sagen wir jetzt, dass wir vorangehen sollen. Erstens, wir werden im nächsten Halbjahr, jetzt mal ganz weit vorausgeguckt, werden wir bei De Verbum Direkt einen Abend nur Johannes dem Täufer widmen und dann wirklich Hardcore-Bibelexegese mit euch machen, wenn ihr dabei sein wollt. Und zweitens, ich will jetzt meine Geschichte erzählen.
Tu das, ich bin schon gespannt. Und mein Stift ist gespitzt, damit ich mitschreiben kann.
Ist das nicht ein Kuli?
Doch. Ja, jetzt du bist aber auch ein Kuhbreiter.
Der Markt der Propheten und Messias blüht. Viele treten auf und verschwinden ebenso schnell wieder. Dieser Johannes jedoch schien mir eine wirkliche Stimme Gottes zu sein. Auch wenn er sich stets weigerte, im Namen Gottes zu sprechen. Er hatte kein Gotteswort für uns, aber seine Worte hatten prophetische Sprengkraft. Im Nirgendwo fand ich ihn. In seinem Kaff galt er als Besessener. Und das war wenig verwunderlich. Er war ein erwachsener Mann, der in einem Mantel aus Kamelhaar herumlief und wilden Honig mit Heuschrecken aß. Mitten in unserem verheißenen Land lief er herum wie ein einsamer Nomade ohne Herde. Er wirkte unstet. Er wirkte wie aus der Zeit gefallen. Er war deplatziert. Das verstand ich schnell. Sein Aussehen und seine Worte bedurften eines anderen Ortes, um wirklich zur Geltung zu kommen. Ich wurde sein Schüler und zugleich auch seine Brücke in unsere Welt, die in all den Wirren und dem Chaos nach einer Stimme Gottes lechzt. Seine Worte waren hart, sie zu hören tat weh. Wer lässt sich schon gerne als Schlangenbrut beschimpfen? Damals niemand, später viele. Seine Stimme verklang noch ungehört, aber ich wusste, wo und wie sie bei den Menschen einen Widerhall finden würde. Johannes war ein guter Prediger, denn er hörte mir zu. In meinen Vorschlägen erkannte er, dass ich ihn verstand. Er war die Stimme, die rief: »In der Wüste bahnt den Weg des Herrn, ebnet in der Steppe eine Straße für unseren Gott.« Er musste hinaus in diese Wüste. Er war es, der Israel den Weg zurück zu Gott ebnen könnte. Und dafür gab es nur einen Ort. Wir mussten wieder wie Mose und das Volk östlich des Jordans stehen, mit dem Blick in das verheißene Land. Wir mussten uns wieder auf die Gesetze Gottes verpflichten, ihnen und ihm uns zuwenden. Wir waren die neue Generation, der Gott einen Neuanfang schenken würde. Da war ich mir sicher. Und Johannes sollte unser neuer Mose oder der Prophet, den er angekündigt hatte, werden. Doch Worte sind flüchtig, auch wenn sie das Mark erschüttern. Man muss den Worten auch Taten folgen lassen, die sie zu einer vor den Augen stehenden Wahrheit werden lassen. Es brauchte Wahrzeichen für diese Worte. So verbrannte zum Beispiel Mose das goldene Kalb, dieses Symbol der Sünde, zerstampfte die Überreste zu Asche und gab sie dem Volk mit Wasser zu trinken. Er ließ sie ihre Sünde schmecken. Als ich verstand, dass Johannes aus einer priesterlichen Familie stammte, war mir von einem Moment auf den anderen klar, welches Zeichen zu Johannes Worten passte. Mose wusch Aaron und seine Söhne, bevor er sie als Priester einsetzte. Und jedes Jahr am großen Versöhnungstag wäscht sich der hohe Priester sichtbar vor dem ganzen Volk, um danach stellvertretend für das Volk die Sühne zu erwirken. Hätte es also ein besseres Zeichen geben können, als außerhalb des verheißenen Landes, fernab von der korrupten Tempeldynastie, die Menschen zur Umkehr aufzurufen, sie zu waschen, sie reinzumachen und so in ein Leben ohne Sünde zu entsenden? Ja, das funktionierte. Die Menschen strömten vom Tempel in Jerusalem hinaus zu Johannes an den Jordan. Sie wollten sich beschimpfen lassen, denn sie wussten, dass sie Sünder waren. Wer hatte in diesen apokalyptischen Tagen denn nicht Angst vor dem Gericht Gottes? Man konnte sich doch weder auf den Tempel noch auf diese mit Rom paktierenden Herrschenden verlassen. Diese Herodianer hatten die ruhmreichen Hasmonäer gestürzt. Sie führten uns alle ins Verderben. Johannes sollte unser neuer Mose werden. Er konnte uns zu einem wahrhaft gottgefälligen Volk machen. Schon ist die Axt an der Wurzel der Bäume gelegt. Jeder Baum nun, der keine Frucht bringt, wird ausgehauen und ins Feuer geworfen. Ich liebe diese Worte von Johannes. Mit Gott an unserer Seite waren wir mächtig und wir standen auf der Seite Gottes, der zum Gericht kommen würde. Täglich wurden wir mehr. Ein Volk, das sich der Tora zuwendete. Ein Volk, das den Willen Gottes tat und aufs Neue ins verheißene Land einzog, es in Besitz nahm. Bald würde es keinen Platz mehr für die Herodianer, für die Römer und auch nicht für die korrupten Priester geben. Ich war mir sicher, dass wir das Gericht Gottes über sie bringen würden. Wir waren ein Teil des Gerichtes Gottes. Unser Volk weckte Begehrlichkeiten und führte zu Unverschämtheiten. Ein Mann namens Jesus aus Nazareth kam eines Tages zu uns und stellte sich in die Reihe der Taufwilligen. Johannes belehrte sie: Ich bin der Rufende in der Wüste, kehrt um! Das Gericht Gottes ist nah! Und Jesus unterbrach ihn vor allen Versammelten. Nein, die Zeit ist erfüllt. Das Reich Gottes ist nah. Johannes beachtete ihn zuerst nicht und predigte weiter. Nach mir kommt der Starke. Ich bin unwürdig, sein Sklave zu sein, und doch bereite ich ihm den Weg. Ich taufe euch nun mit Wasser zu einem Leben gemäß der Tora. Wenn der Starke aber kommt, wird er euch mit Feuer läutern. Wieder unterbrach ihn Jesus. Ich bin der Stärkere. Ich bin der Sohn Gottes. Ich konnte diese Frechheit nicht geschehen lassen, und Johannes schien nicht auf ihn zu reagieren. Ich wollte Jesus wegrempeln und mich über ihn lustig machen. Aha, wenn du also der Stärkere bist und alles so gut weißt, warum willst du dich denn dann taufen lassen? Bist du vielleicht doch nur ein Sünder wie alle anderen? Doch Johannes hielt mich auf und tat das, was er am besten konnte. Er taufte Jesus. Das war die richtige Antwort gewesen. Damit brandmarkte er Jesus. Ein Sünder, der umkehrt. Einer wie die anderen. Danach verschwand Jesus wieder. Später hörten wir, dass er in Galiläa im satten Grün predigte und mit Sündern und Zöllnern fraß und sich betrank. Das Reich Gottes zu verkünden ist einfacher, als den Menschen die Wahrheit zu sagen. Das Reich Gottes ist das Gericht Gottes. Eher geht ein Kamel durch das Nadelöhr, als dass ein Sünder das Gericht Gottes besteht. Da hilft auch keine süße Rede Jesu. Wer die Frucht des Feigenkaktus essen möchte, muss zuerst den Schmerz der Dornen ertragen. Johannes war so eine Dorne, die tief im Gewissen des Volkes und der Mächtigen steckte. Und es war Zeit geworden, dass diese Dorne Herodes Antipas zu Fall brachte. Er war das passende Ziel für das von mir erhoffte Fanal. Doch Johannes wollte von meinem Plan nichts wissen. Er sah nicht, was um ihn herum geschah. Er sah nur das kommende Gericht Gottes. Es schien gar, als interessierte ihn Herodes Antipas gar nicht. Aber dieser römische Klientelfürst war doch genauso schlimm wie sein Vater Herodes, der sogenannte Große. Nein, man darf die jüdische Tradition nicht mit der hellenistischen Kultur verunreinigen. Wofür haben denn die Hasmonäer todesmutig gekämpft? Wo ist unser Kampfesmut? Es war an der Zeit, Herodes Antipas zu stürzen. Er sollte der Erste sein. Und so machte ich Johannes zu einem echten Propheten. Ich streute das Gerücht, dass er ein Gotteswort empfangen und verkündet habe. Spruch des Herrn, ich werde bloßlegen die Scham dessen, der das Volk verführt. Er liebt die Fremde, über sie wird er stürzen. Er liebt die Verbotene, er liebt die Sünde.
Dieses Gerücht verbreitete sich wie ein Waldbrand im heißen Sommer. Es entfachte die Gemüter der Menschen auf den Straßen. Jeder verstand es, jeder wusste, wer gemeint ist. Es war das richtige Wort zur richtigen Zeit. Herodes Antipas war gerade in seine pagane Stadt Tiberias an dem See Genezareth zurückgekehrt. Bei ihm war seine neue Frau, die eigentlich mit seinem Halbbruder verheiratet war und zudem noch Herodes Antipas Nichte war. Was für schreckliche Verhältnisse herrschen in dieser Familie. In unserer heiligen Schrift steht es doch ganz klar und deutlich: Niemand von euch darf sich einer Blutsverwandten nähern, um ihre Scham zu entblößen. Schande ist das! Er hat sich sein Urteil erschlafen. Er, der zuvor eine Prinzessin der Nabatäer geheiratet hatte, eine fremde Frau, vor denen uns doch Nehemia und Esra gewarnt hatten. Ein Jude heiratet nur eine Jüdin. Die Nabatäerin war kurz vor seiner Rückkehr mit seiner neuen Frau geflohen, zurück in ihr Reich. Enttäuschte Liebe, zerbrochene Diplomatie, dies oder jenes würde dazu führen, dass nun bald die nabatäischen Soldaten kämen, um Rache zu nehmen. Sie würden das Werkzeug Gottes sein. Davon war ich fest überzeugt und wurde auch nicht enttäuscht. Sie schlugen das Heer von Herodes Antipas. Auf den Straßen Jerusalems und Tiberias sahen die Menschen aufgrund meines Gotteswortes aus Johannes Mund die göttliche Strafe. Aber Herodes Antipas blieb an der Macht. Nicht zuletzt, weil er sich als der Stärkere erwiesen hat. Damit hatte ich nicht gerechnet. Er ließ Johannes ergreifen und auf seiner Festung weit entfernt vom verheißenen Land östlich des Jordans in Machaerus hinrichten. Johannes hatte viele getauft, war aber selbst nie wieder durch den Jordan ins Land hineingezogen. Er war wirklich wie Mose, bis in den Tod hinein. Doch ich bin nicht sein Josua. Ich bin gescheitert. Nun brauche ich einen neuen Retter, eine neue Hoffnung. So begab ich mich auf die Suche nach diesem unverschämten Jesus. Mir widerstrebt der Gedanke, dass er der Heilsbringer sein könnte. Doch Johannes hatte nach der Begegnung mit ihm die Täuflinge immer wieder gefragt, ob sie von Jesus gehört hätten. Wir hörten Geschichten von Wundern, die wie Märchen klangen. Wir hörten aber auch, dass er es mit der Tora Gottes nicht so genau nahm. Als ich einmal in einem Gespräch einwarf, dass Jesus die Menschen verführt und nur der Teufel Dämonen vertreiben könne, lachte Johannes und sagte: Oder Jesus ist der Vorgeschmack auf das Reich Gottes. Nein, das konnte nicht sein. Erst kommt das Gericht, dann das Reich Gottes. Davon bin ich weiterhin überzeugt. Und wir können helfen, dass das Gericht kommt. Ich glaube es zwar noch nicht, aber vielleicht war Johannes nicht unser neuer Mose, sondern nur Elia, der uns auf das Kommen des Messias, auf den Menschensohn, der das Gericht bringen wird, vorbereitet hat. Vorhin bin ich Judas, einem der Jünger Jesu, begegnet. Er sagt, Jesus sei nicht nur ein guter Redner, sondern er werde ein neues, ein heiliges und gutes Israel versammeln. Er werde Jerusalem reinigen und alle Völker richten. Jesus sei unser neuer David, unser neuer König. Ich verstehe mich gut mit Judas. Er denkt wie ich. Er hofft wie ich. Vielleicht habe ich mich in Jesus getäuscht. Vielleicht ist er doch aus dem Material, aus dem sich Messias formen lassen.
Zuerst einmal, du hast den Bann gebrochen. Ich weiß gar nicht, ob du es gemerkt hast. Du hast Hasmonea gesagt und die Leitung ist nicht zusammengebrochen. Das war doch bei unserem ersten Versuch im Eiscafé Janone, als wir dich live aus Jerusalem dazugeschaltet haben. Immer dann, wenn du Hasmonea gesagt hast, war die Leitung weg. Sie ist stehen geblieben. Der Bann ist gebrochen, Till. Halleluja. Aber Spaß beiseite. Also, ich habe zwei dicke Zettel vollgeschrieben. Das ist viel zu viel, um es jetzt alles hier zu erwähnen. Manches habe ich mir dann, weil das so durcheinander wurde, dann nochmal farblich angestrichen. Ich fange mal von hinten an. Ich habe die ganze Zeit den Verdacht gehabt, da spricht so eine Art Judas-Figur. Irgendwie jemand, der in einer großen Vertrautheit mit dem Anführer ist. Ich glaube auch, dass der Judas Iskariot einer der engsten Vertrauten Jesu war. Gibt einige Hinweise in den Neuen Testamenten. Und wie auch immer dieser Verrat motiviert war, es ist nicht das, was man allgemein damit verbindet. Und bei dir habe ich auch so die ganze Zeit, da ist so einer, der ist ganz, ganz nah dran, so ein Einflüsterer. Und dass der jetzt ausgerechnet zum Schluss bei dir auch noch Kontakt zu diesem Judas aufnimmt, das fand ich toll. Also ich hatte die ganze Zeit diese Assoziation und die hatte eine wunderbare Erfüllung gefunden. Ich habe eine ganze Reihe Sachen notiert, weil da war so viel drin in deiner Geschichte. Aber zwei Stichworte habe ich mir besonders notiert, mit einer für mich eigentümlichen Konsequenz oder einer Frage, die daraus entsteht. Bei dir war ja sehr stark Johannes als neuer Mose, ne, der in einer gewissen Parallelität zum Mose da aufgebaut wird, was ja auch irgendwie fast nahe liegt. Er ist ja eine prophetische Figur. Wir Christen lesen immer diesen Propheten, der das Alte mit dem Neuen verbindet, so eine Art Brückenprophet, sag ich mal. Dann hast du in so einem Absatz sehr stark gehabt, dieses Wahrsagen, also mit der Betonung auf wahr. Das fand ich sehr interessant. Warum ist das für mich jetzt interessant? Es gibt ja verschiedene Orte, die mit der Täufertradition verbunden sind. Wenn man als Tourist aus Europa nach Israel kommt, du lebst da, ich sage mal, die suchen wahrscheinlich noch die Spuren auf dem See Genezareth, wo Jesus gelaufen ist. So kommt mir das manchmal vor, wenn Leute dann ganz nah dran sein wollen, ganz nah an Jesus, an den Orten, dann suchen die wahrscheinlich noch die Spuren im Wasser. Und auch wenn man die Via Dolorosa geht, dann ist man, glaube ich, gar nicht klar, dass man wahrscheinlich 10 Meter über dem alten Niveau geht, weil der Kreuzbau und wer weiß, die gebaut hat. Aber dieses Wahrsagen und jetzt sucht man den Ort, wo der Täufer getauft hat. Bei mir war es Perea, das ist, glaube ich, eher etwas südlich gelegen. Jetzt musst du als Alttestament an mir da weiterhelfen, weil du Josua auch drin hattest. Wo hat Josua den Jordan überschritten?
Es gibt, genau wie du sagst, mehrere Orte, die heute geglaubt werden als der Ort, wo Johannes der Täufer getauft hat. Und das ist auch Spannende, die gibt es auf beiden Seiten des Jordan, lustigerweise natürlich. Ne?
Ja, ja.
So, und jetzt nochmal ganz kurzer Exkurs. Solche Gestalten glaube ich ja überhaupt nicht, dass die einfach aufgetaucht sind und gesagt haben, so, ich mache das jetzt hier. Das ist doch durchdacht. Johannes der Täufer wusste doch, ich gehe nach Ost, ins Ostjordanland, an den Jordan, dort, wo Israel sich versammelt hat, bevor Israel ins Heilige Land eingezogen ist. Da, wo im Buch Deuteronomium, im Lande Moab wohlgemerkt, Gott nochmal einen Bund geschlossen hat, sozusagen Israel auf das Gesetz verpflichtet hat, damit es in das Heilige Land reingehen kann, damit es ins verheißene Land reingehen kann. Der Ort ist doch bewusst gewählt worden von dieser historischen Person, Johannes dem Täufer. Er inszenierte sich als neuer Mose, ganz bewusst. Das steht für mich außer Zweifel. Das ist genau der Punkt. Er führte die, die ihm gefolgt sind im Ruf, in diese Umkehr wieder hinein ins Verheißene Land. Eben, was ich gesagt habe, eine neue Generation. Da ist es wurscht, ob das jetzt weiter südlich, also nah am Toten Meer ist oder weiter hoch. Das ist egal. Es geht um dieses Faktum, man durchquert bei der Taufe, beziehungsweise man untertaucht im Jordan und geht dann ins Verheißene Land. Das ist die wichtigste bildliche Sprache bei der Johannestaufe. Man geht sozusagen zurück zu Mose und dem Gesetz, zu dem ursprünglich gestifteten Bund und sagt, ja, ich will nach diesem Bund leben und ich gehe zurück in dieses verheißene Land und ich fange sozusagen neu an. Das ist die eigentliche Symbolik, warum ich auch glaube, dass er so unglaublich Erfolg hatte. Er sagt zu sagen, ad fontes, zurück zu den Quellen, jetzt besinnt euch. Das war dieser besondere Ruf.
Das ist das, worauf ich eigentlich hinaus wollte, dass diese falschen Sicherheiten, jetzt haben wir den Ort gefunden und da feiern wir Gottesdienst und was weiß ich was, ist ja auch in Tapka, wo man dann Brot von mir und was weiß ich. Das ist eigentlich alles nicht wichtig. Ne? Im Prinzip ist es ja wie bei der Johannestaufe, die innere Haltung muss da sein, die dann durch die Taufe vollzogen wird. Und darauf wollte ich eigentlich hinaus, ne? Dass es eben jetzt nicht um Fixierung von Orten geht. Hier ist es geschehen. Ich halte es ehrlich sogar für wahrscheinlich, dass er an verschiedenen Orten getauft hat. Das war auch ein Wanderprediger, der wird nicht die eine Location gehabt haben, sondern das ist genau dieser Punkt. Man musste quasi über den Jordan gehen, wenn man dieses Sprichwort, oder durch, aber eigentlich besser durch den Jordan hindurch gehen, ne? Um diese Erneuerung zu haben. Und das ist ja etwas, was eigentlich in unserer Gesellschaft heute wieder wichtig wäre. Die innere Haltung ist das Entscheidende, nicht der äußere Ort. Wir sind ja dazu einer veräußerlichten Religion geworden, dass auf Pilgerreisen Orte besucht werden und man dann ganz erhebende Gefühle hat. Und ich dann eigentlich immer da stehe und sage, ja, möglich, dass er hier war. Und jetzt? Weil es eigentlich um diese innere Haltung geht, ne?
Und das ist auch das Geniale, glaube ich. Es gab ja auch damals im Judentum schon andere äußerliche Riten, die eine Umkehr anzeigten.
Ja.
Das Fasten, die Trauerkleidung etc. Und er macht bewusst ein Zeichen, das nur die Person betrifft. Die Person taucht unter, versteht dann, dass sie umkehrt oder versteht es eben nicht und geht raus. Sie ist nicht erkennbar, wenn sie zurückkehrt. Ah, die ist ja getauft. Das ist kein Zeichen, das man sieht, sondern es verändert die Person in dem Moment. Entweder glaubt diese Person an dieses Zeichen, sagt, ja, ich habe etwas an mir geändert, ich möchte anders sein oder nicht. Das ist keine Auszeichnung, die man mit sich tragen kann. Deshalb ist es auch so ein besonderes Zeichen.
Ich habe übrigens noch eine andere Assoziation gehabt bei deiner Erzählung. Du hast ja interessanterweise ähnliche Bibelstellen gehabt, also Assoziationen gehabt, wie die Schlangenbrut und so weiter, die ich in meiner Geschichte habe. Die sind ja auch schön. Also die sind ja eigentlich klasse. Aber du hast sie wunderbar. Und du hast ja dann aber einfach, er beschimpft das Publikum. Ne? Und ich weiß, seit deiner Geschichte weiß ich, obwohl man das gar nicht wissen kann, welche Gesichtszüge Johannes der Täufer hatte. Ahnst du es?
Nein, da bin ich jetzt sehr gespannt.
Es müssen die Gesichtszüge von Klaus Kinski gewesen sein.
Das wäre ein Film gewesen. Klaus Kinski spielt Johannes den Täufer.
Das wäre es gewesen. Wer ist gegenwärtig als noch lebender Schauspieler? Vielleicht könnte wer Ben Becker. Der könnte das vielleicht auch machen. Aber Klaus Kinski finde ich da wesentlich genialer.
Ja, man muss sich Johannes den Täufer wirklich als eine exzentrische Person vorstellen. Sein Auftreten. Ja, das war eine Gesamtkomposition. Das war von Bedeutung.
Richtig. Und das kann man sich gar nicht. Also ich glaube, dass er wesentlich eindrücklicher war als dieser Jesus von Nazareth. Hier mein Paulus in meiner Erzählung, mein Saulus Paulus, der fand den ja auch faszinierender. Aber auch das hast du ja. Das ist auch eine gewisse Parallele zwischen unseren beiden Erzählungen, dass die Worte Jesu dann doch viel geschmeidiger sind, viel schöner sind, viel gefälliger sind und ja, auch ihre eigene Anziehung hatte, aber ich glaube auch, dass Johannes der Täufer, das war so ein Gesamtkunstwerk. Das war sensationell und den musste man gesehen haben.
Jetzt muss ich noch eine Bemerkung loswerden zu meiner Geschichte, weil ich habe da lange mit mir gerungen. Hast du es gemerkt? Ich habe eine historische Lüge eingebaut in meiner Geschichte. Eine historische Ungenauigkeit, vielleicht.
Haben wir die nicht immer drin, aber ich bin gespannt.
Die haben wir natürlich immer drin, deshalb habe ich es auch drin gelassen. Jetzt kommt nämlich das Spannende. Wir hatten ja vorhin schon gesagt, im Neuen Testament wird alles so erzählt, dass Johannes der Täufer der Vorläufer von Jesus ist. Ja. Dementsprechend muss er ja auch im Neuen Testament vor Jesus sterben. So wird
richtig
erzählt.
Ja, und geboren sein und alles.
Jetzt haben wir das Problem aber, wenn man Josephus liest und da eine Chronologie draus macht, tja, der Krieg der Nabatäer mit Herodes Antipas war im Jahre 36. Im Jahre 34 kam Herodes Antipas mit seiner neuen Frau aus Rom zurück. Da meckert er ja Johannes der Täufer über diese Beziehung. So, warte mal, wir sind im Jahr 34, Jesus stirbt im Jahr 33. Ups!
Ja, 30 sogar. 30.
Oder 30,
je nachdem, welche Chronologie du zugrunde legst. Ja.
Er stirbt irgendwann zwischen 30 und 33, aber Johannes der Täufer verkündet, wenn man Josephus folgt, aber noch 34. Das passt nicht ganz historisch. Hat Josephus Unrecht? Haben die Evangelisten Unrecht? Man weiß es nicht.
Aber weißt du, Till, Zeitrechnungen. Wir feiern bald, von heute aus gesehen, wir zeichnen ja auf am 19. November 2025. Weihnachten ist nicht mehr fern. Da feiern wir das Jahr Null, die Zeitenwende. Wissen wir mittlerweile auch, ist auch nicht Jahr Null. Also Chronologien in dieser Zeit äußerst gefährlich, das alles so übereinzukriegen, was geschah, wann und so weiter. Ich habe es aufgegeben. Daher versuche ich, Ordnung
reinzukommen. Du musst nicht aufgeben, sondern der wichtige Punkt ist, man muss verstehen, dass es ein erzählerisches Ziel hat, solche Sachen in der damaligen Zeit. Das sind keine historischen Daten, die ich nachher bei Wikipedia eintragen kann, weil das die Geschichte sein soll.
Aber auch da wollte ich drauf hinaus. Die Zeitangaben damals sind bei weitem nicht so exakt. Ich sag mal, mein schönstes Beispiel ist, wir glauben ja immer, der ist nach 3 Tagen auferstanden. Ne, dieser Jesus. Ne? Dabei heißt es am dritten Tag. Aber am dritten Tag heißt auch nicht nach 72 Stunden, sondern Freitag, erster Tag, da stirbt er. Samstag, Schabbat, zweiter Tag. Am dritten Tag zeigt er sich als auferstanden. Also da sind so unsere Zeitdenken, wie wir Zeit verstehen, wie wir Zeit empfinden, kollidiert da vollkommen, wie man früher Geschichtsschreibung auch verstanden hat. Sodass man da, glaube ich, auf dem falschen Pfad wäre, das jetzt alles genau harmonisieren zu wollen. Ich glaube, was bei Flavius Josephus eine große Rolle spielt, ist, dass er, vielleicht auch vertreten für eine gängige Sichtweise, diese Niederlage des Herodes eben als Strafe Gottes, wie auch immer man das sagen will, deutet. Das
auch
ist das Entscheidende.
Er hatte eine Absicht und auch er schrieb später.
Genau.
Aber was wir haben, das müssen wir ernst nehmen. Wir haben zwei verschiedene Chronologien. Und die führen uns auf die Spur, eben zu sagen, es geht nicht nur um Erzähltes, sondern es geht um eine Theologie, die erzählt wird. Und da hat es eben diese Bedeutung, dass Johannes der Täufer eben als Vorbereiter dargestellt wird. Vielleicht faktisch hat der Jesus locker noch ein paar, 2, 3 Jahre überlebt und dann weitergewirkt, unberührt von der Kreuzigung Jesu.
Das halte ich persönlich sogar gar nicht, ich persönlich halte das gar nicht für so unwahrscheinlich, weil ich glaube, dass wir im Neuen Testament, auch die Evangelien sind ja nach gängiger Lesart, der ich folge, 50, 60, 70 Jahre danach aufgeschrieben worden. Da waren Augen- und Ohrenzeugen vielleicht hochbetagt noch am Leben. Es sind eben deutsche Geschichten. Dieser Johannes muss halt irgendwie eingeordnet werden. Und diese merkwürdigen Johannesjünger, die vielleicht auch in den frühchristlichen Gemeinden gestört haben oder als Störfaktoren unterwegs waren, die muss man irgendwie eingefangen, die muss man irgendwie ja, in den Senkel stellen. Ne? Und dann ist eben Johannes der Täufer der Vorläufer. Der wird 6 Monate vorher geboren. Er erlebt sein, wenn man so sagen will, Martyrium auf Rühe. Er schickt seine Leute zu Jesus. Bist du der, auf den wir warten wollen? Das ist schon sehr stark die Brille, die wir aufhaben. Und da sage ich, dann haben wir eben diese Sidra Rabba, die auch übrigens aus dem 6. Jahrhundert stammt, also auch erst sehr spät kommt, die dann eine komplett andere Sichtweise darauf hat.
Großartig. Ich freue mich jetzt schon, also es dauert noch ewig, ich glaube im Juni machen wir das erst, aber Johannes der Täufer, da ist noch so viel darüber nachzudenken und zu diskutieren, dass das brodelt in mir. Also ich empfehle jedem, sich tiefer mit Johannes dem Täufer zu beschäftigen und das losgelöst von Jesus, dann versteht man noch vieles mehr und besser.
Das ist das eine, dass wir diese besondere Folge von Dei Verbum direkt über Johannes den Täufer haben, aber auch die 5. Staffel der Schrifterzähler wird kommen. Vorher aber werden wir noch eine Spezialfolge veröffentlichen, denn das Weihnachtsfest naht und auch da werden wir gewissermaßen eine Crossover-Veranstaltung machen. Es wird eine Folge von Dei Verbum direkt geben, die wir aber eben auch schrifterzählerisch verarbeiten werden. Also, ihr braucht nicht so lange warten, bis die 5. Staffel kommt, sondern zwischendurch gibt es eine Spezialfolge zu den Schrifterzählern zum Weihnachtsfest. Wenn ihr Themenanregungen habt, dann könnt ihr uns die gerne schicken. Einige sind auch schon eingegangen. Themenanregungen, die wir vielleicht sogar schon in der 5. Staffel verwerten können, dann schreibt uns eine E-Mail an info@die-schrifterzähler.de, Schrifterzähler mit AE, info@die-schrifterzähler.de. Till, mir war es eine große Freude, hier in der 4. Staffel mit dir narrativ die Schwerter zu kreuzen, die spitzen Worte zu kreuzen. Ich freue mich jetzt schon auf die zukünftigen Staffeln, denn das ist ein Projekt, das macht mir sehr viel Freude, die Leerstellen da in einer besonderen Weise zu füllen.
Und Bibel lässt sich immer weiter erzählen. Also ich freue mich auch auf die kommende 5. Staffel und auf jedes weitere Gespräch mit dir, Werner.
Wir sind gespannt. Für heute aber gilt, der Worte sind genug gewechselt. Seid Sehende nicht blind, werdet nicht wie Ross und Maultier, die verstandlos sind.